Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bis halb neun.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wie kann ich helfen, damit im Spital keine Fehler passieren? Ja, und was mache ich, wenn eben trotzdem ein Fehler passiert ist? Und am Wochenende wird es wegen der Zeitumstellung wieder früher dunkel. Die Polizei warnt, wir machen im Espresso Einbruchprävention. Der Fall Rosemarie Foser, der hat vor 7 Jahren Schlagzeilen gemacht. Sie mögen sich vielleicht noch daran erinnern. Ein Chefarzt vom Unispital Zürich hat ihr ein falsches Herz transplantiert. Daraufhin ist sie gestorben. Der Chefarzt ist im 2007 wegen fahrlässiger Tötung bestraft worden. Solche schwerwiegende Ärztefehler, die sind zum Glück selten. 300 Fälle gibt es in der Schweiz jährlich, wo der Verdacht besteht, dass bei einer Operation der Arzt oder das Pflegepersonal Fehler gemacht hat. Patienten selber können mithelfen, Fehler zu verhindern, wie der Beitrag von der Nicole Ross zeigt.
Der Herr Müller wird mit dem Herrn Meier verwechselt. Statt einem Schlafmittel kommt Frau Schneider ein starkes Aufputschmittel über. Oder anstatt am rechten Knie wird aus Versehen das linke Knie operiert. Das klingt jetzt ein bisschen absurd. Wenn man aber weiss, dass Ärzte und Pflegefachleute jeden Tag Dutzende von Patienten betreuen, dann kann man nachvollziehen, dass Verwechslungen passieren können. Trotzdem sind Fehler im Spital immer noch ein Tabuthema. Der David Schwabbach ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Patientensicherheit. Das ist eine Organisation, die Ärzte und Pflegepersonal vertritt. Er sagt, es habe eine lange Tradition,
dass Ärzte und Pflegeleute sozusagen allwissend sind und dass man an deren Handlungen und Aussagen nicht zweifelt. Und das haben sowohl die Fachleute über viele Jahre in ihren Ausbildungen gelernt und das haben natürlich auch sozusagen die Patienten gelernt.
Das Bild von der Halbgötterin Weiss ist also immer noch in den Köpfen. Die Patienten haben oft sehr viel Respekt vor dem Arzt, vielleicht eben ein bisschen zu viel. Sie merken zwar, dass etwas nicht stimmt, sagen dann aber meistens nichts.
Das Problem ist, dass sie unglaublich viel Kreativität entwickeln, sich zu erklären, warum eine Sache, von der sie eigentlich annehmen, dass das nicht richtig sein kann, doch irgendwie richtig sein muss. Wenn man beim Arzt feststellt, jetzt ist man verwechselt worden oder er untersucht das falsche Bein. Die Patienten merken das, aber sie sagen es in der Regel nicht, weil sie sagen, naja, vielleicht untersucht er erst das linke Bein, um dann im Vergleich sich das rechte Bein anzuschauen.
Die Patienten erfinden also abstruse Erklärungen, dass das schon alles richtig ist, was der Arzt da macht. Dabei sei es im Alltag ganz normal, andere auf Fehler hinzuweisen, sagt David Schwabbach von der Stiftung für Patientensicherheit.
Wenn man zum Bäcker geht und sagt, ich hätte gerne 2 Mohnbrötchen und die Dame tut 2 Sesambrötchen in die Tüte, da wird man sofort sagen, halt, Moment, das habe ich nicht bestellt.
Genau an dem Punkt will die Stiftung für Patientensicherheit ansetzen und fordert Patienten auf, sich sofort zu melden, wenn sie plötzlich andere Tabletten bekommen als am Tag vorher oder sofort zu sagen, wenn sie mit dem falschen Namen angesprochen werden. Es sind aber nicht alle Ärzte begeistert darüber, dass ihnen die Patienten vermehrt sollen auf die Finger schauen.
Das ist auch eine schwierige Situation. Und was wir da von den Ärzten und Fachleuten erwarten, dass sie im Grunde genommen Juhu schreien, wenn ihnen jemand sagt, sie haben gerade was falsch gemacht, das ist auch eine Herausforderung. Wichtig ist doch eigentlich, dass alle sich klar sind, jeder Fehler, der bemerkt wird, bevor er Schaden anrichten kann, ist sozusagen ein Geschenk.
David Schwabbach von der Stiftung für Patientensicherheit. Wichtig ist also im Spital, dass man sich sofort meldet, wenn einem etwas komisch vorkommt. Was ist denn aber, wenn man das Gefühl hat, bei einer Operation sei etwas schiefgelaufen? Bei mir im Studio ist Espresso-Redaktorin Nicole Ross. Wie kann man denn von einem Fehler reden?
Zuerst einmal muss man wissen, dass jede Operation auch Risiken hat. Es kann immer zu Komplikationen kommen, wo der Arzt gar nichts dafür kann. Jeder Mensch reagiert ja unterschiedlich auf die Behandlung. Anders ist es aber, wenn ein Patient seine Befürchtungen nicht ernst genommen werden, sagt Margrit Kessler. Sie ist Präsidentin der Stiftung für Patientenschutz und setzt sich für die Rechte der Patienten ein.
Das kann zur absoluten Katastrophe führen. Also es wird dann eigentlich eine Komplikation durch das Fehlverhalten vom Arzt zu einer Sorgfaltspflichtverletzung.
Schauen wir die Sorgfaltspflichtverletzung an einem Beispiel an. Ein Patient wird am Bauch operiert und hat nachher starke Schmerzen. Er sagt das dem Arzt, der nimmt die Schmerzen aber nicht ernst und meint, das sei halt so nach einer Operation. Dann stellt sich heraus, dass bei der Operation der Darm verletzt worden ist und Darminhalt in den Bauchraum rausgelaufen ist. Mit einer sofortigen Notoperation hat der Arzt das Schlimmste verhindern. Wenn er aber schon früher reagiert und die Schmerzen vom Patienten ernst genommen hätte, wäre es gar nicht so weit gekommen.
In dem Fall hat also der Arzt seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er den Patienten mit seinen Schmerzen nicht ernst genommen hat. Was kann ich denn als Patient unternehmen in dem Fall?
Also zuerst einmal das Gespräch mit dem Arzt selber suchen. Wenn das nichts nützt, kann man sich bei der Stiftung für Patientenschutz melden. Als medizinischer Laie kann man nämlich in so einem Fall nur wenig ausrichten. Weil solche Fälle werden sehr schnell sehr komplex. Das Problem ist nämlich, der Patient muss nachweisen, dass der Arzt seine Sorgfaltspflicht verletzt hat und dass darum ein Schaden entstanden ist. Das ist sehr aufwendig, wie Margrit Kessler sagt.
Der Patient, muss man immer sagen, also das ist gar nicht so einfach. Es braucht, dass man überhaupt einen Haftpflichtfall kann geltend machen, braucht es zuerst einmal einen Fehler. Also es muss ein Schaden, muss auch vorgewiesen werden. Und der Fehler, der muss eben für den Schaden verantwortlich sein. Das nennt man die sogenannte Kausalhaftung. Und das ist manchmal unglaublich schwierig, dass dann am Schluss eben die sogenannte Kausalhaftung eben auch kann nachgewiesen werden.
Bei der Stiftung für Patientenschutz, SPO, landet jedes Jahr rund 1000 Fälle. Bei 70% der Fälle muss die Stiftung den Patienten sagen, dass man am Arzt keine Sorgfaltspflichtverletzung nachweisen kann. 300 Fälle klärt die Stiftung jedes Jahr genauer ab. Vor Gericht kommen aber nur die wenigsten, sind etwa 2 oder 3 Fälle pro Jahr. Wenn immer möglich, versucht die Stiftung für Patientenschutz, sich außergerichtlich mit dem Arzt zu einigen. Weil ein jahrelanges Rechtsverfahren ist für alle Beteiligten sehr zermürbend und der Ausgang ist höchst unsicher.
Nicole Rose aus der Espresso-Redaktion. Auf unserer Homepage drs1.ch finden Sie auch einen Link zur Homepage von der Stiftung für Patientenschutz. Und übrigens, die Stiftung für Patientenschutz, die feiert in diesen Tagen 30-Jahr-Jubiläum. Ja, eigentlich haben wir uns ja schon daran gewöhnt, zumindest ein bisschen. Mal mindestens bei den Handypreisen wissen wir, dass wir in der Schweiz viel mehr zahlen als Bewohner von vielen Ländern zu Europa. Und seit gestern ist jetzt klar, auch beim Internet sieht es nicht anders aus. 80% mehr. Man muss sich das mal vor Augen führen. Es sind 80%, die wir in der Schweiz durchschnittlich mehr für Surfen zahlen, weder jemand zu Österreich, zu Deutschland, zu Frankreich oder zu Italien. Der eidgenössische Preisüberwacher, der Stefan Meierhans, hat die Preise untersucht und sieht mehrere Gründe für die hohen Preise. Einer sei, dass Swisscom als ehemaliger Staatsbetrieb vom Gesetz noch immer bevorteilt würde.
Man rechnet zum Beispiel immer noch für Leute, die bei der Swisscom Leistungen beziehen, mit dem Preis für das Kupferkabel, obwohl kein Mensch mehr heute das Kupferkabel im Boden verleiht. Und schließlich ist es letztlich klar, Diagnose, einfach mangelnder wirksamer Preiswettbewerb. Und darunter leiden am Schluss halt alle, die solche Leistungen beziehen.
Der Preisüberwacher fordert darum, dass das Gesetz entsprechend angepasst wird und so mehr Wettbewerb kann geben. Swisscom selber widerspricht in einer Stellungnahme im Preisüberwachen. Andere Studien würden die Kaufkraft berücksichtigen und sehen die Schweizer Preise international im Mittelfeld. Als Mieter darf ich nur minimale Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, bauliche schon gar nicht. Was drin liegt und was nicht, wie kann ich mich schützen, jetzt, wo es wieder dunkel wird und Dämmerung kommt, das gerade als nächstes für uns im Espresso. Verkehrsinfo DRS von 8.31 Uhr. In der Ostschweiz ist die A7 Richtung Winterthur zwischen der Verzweigung Grüneck und Frauenfeld Ost zurzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Als Folge ist auch der Autobahnzubringer zwischen Eschikofen und der Verzweigung Grüneck gesperrt. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern Stau wegen eines Unfalls. Dann weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich-Seebach, dann auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristunnel und auf der A1 Stadt einwärts zwischen Zürich-Altstetten und Zürich-Hartturm und vor dem Schöneichtunnel Stadt einwärts. Ja, wenn wer sich als Wohnungsmieter vor Einbrechern will, schützen will, kann also nur begrenzt selber Schutzmassnahmen ergreifen. Wir haben es gerade gehört. Möglich sind eigentlich nur kleine Sachen wie zusätzliche Riegel oder Ketten an Türen und Fenster. Bei mir im Studio ist jetzt Martin Böss von der Schweizerischen Kriminalprävention. Wie viel bringen denn so Riegel und Ketten an Türen und Fenster, Herr Böss?
Ja, die Riegel und Ketten, die bringen nur einen minimalen Schutz eigentlich. Und man darf auch nicht vergessen, man macht ja bei den Rahmen dann auch wieder Löcher drin. Und wenn man aus der Wohnung auszieht, muss man dann die Löcher auch wieder machen, zu verschwinden. Es ist nicht so das beste Mittel, das man da hat mit diesen Riegeln.
Das heisst, soll ich für meine Wertsache in dem Fall am besten einen Tresor zum Beispiel kaufen, den ich in den Kleiderschrank stelle?
Ja, ein Tresor ist sicher eine gute Sache. Sicher keine tragbare Kassette, weil die Kassette mit den Wertsachen, die könnte man einfach wieder mitnehmen. Aber einfach ein Tresor in Schaft reinstellen, das ist keine gute Sache. Ein Tresor muss immer gut verankert sein, im Boden und in der Wand, dass die Wertsachen dann auch sicher sind.
Also das heisst jetzt, Tresor, wenn ich mir einen kaufe, wo gehe ich am besten an oder wo lasse ich mich da am besten beraten?
Absolut in ein Fachgeschäft. Das muss man von einem Spezialisten anschauen. Und auch das Verankern von dem Tresor, das muss ein Fachmann machen. Das ist, denke ich, nicht für jedermann geeignet.
Wir schauen noch kurz auf eine andere Seite, denn wir haben es gesagt, am Sonntag stellen wir durch von Sommer auf Winterzeit um und es wird am Abend eine Stunde früher noch dunkel. Und das ist eben alle Jahre wieder der Moment, wo die Polizei vor sogenannten Dämmerungseinbrüchen warnt. Dabei gibt die Polizei viele Tipps, wie sie jetzt uns gerade gesagt haben, wie sie Haus und Wohnung gegen Einbrecher können auffrischen können. Stabilere Türen, wir haben es gerade gehört, Fenster mit Mehrfachverriegelung ist auch eine Möglichkeit oder eine Schockbeleuchtung rund ums Haus. Für Hausbesitzer ist das kein Problem. Die Mehrheit der Bevölkerung, die Mieterinnen und Mieter, nutzen solche Bautipps allerdings nicht wirklich. Der Espresso-Redaktor, der Oliver Futter.
Espresso. All die stabileren Türen und Fenster, Gitter und Skiwerfer sind nämlich bauliche Veränderungen an der Wohnung. Auch um eine gute Alarmanlage einzubauen, braucht es meistens mehr als ein paar Schrauben und Dübel. Und da stößt ein Wohnungsmieter laut Thomas Oberle vom Schweizer Hauseigentümerverband schnell an Grenzen.
Nicht erlaubt ist grundsätzlich, wo man in die Substanz eingreift. Oder? Also wenn Sie natürlich bauliche Veränderungen machen wollen, Fenster verändern zum Beispiel, andere Türen einbauen, andere Fenster, dann müssen Sie grundsätzlich die Erlaubnis von der Vermieterseite haben.
Ohne Erlaubnis läuft da gar nichts. Und wenn ein Mieter zum Beispiel für viel Geld einbruchsichere Fenster einbaut, ohne klare Absprache mit dem Vermieter, dann muss er sie allenfalls auf eigene Kosten wieder ausbauen, wenn er aus der Wohnung auszieht. Das bestätigt auch der Rudi Spöndlin vom Schweizer Mieterverband.
Nach dem Gesetz braucht man dazu, also sobald eine bauliche Veränderung am Haus ist, nicht, braucht man die schriftliche Zustimmung vom Vermieter. Ich denke, so Riegel aufschrauben oder so, das ist kein Problem.
Ein Mieter selber sind also nur kleine Sachen erlaubt, wie nochmals ein Riegel oder eine Kette an den Türen. Grob gesagt, solche Sachen, wo es einfach ein paar Schrauben dafür braucht. Grössere Sachen, wie eine einbruchsichere Wohnungstür oder gesicherte Fenster, müssen, wie gesagt, der Vermieter machen oder erlauben. Ein Anrecht darauf haben sie als Mieterin oder Mieter allerdings nicht.
Grundsätzlich ist halt so, eine Wohnung hat man so gemietet, wie man sie gesehen hat beim Vertragsabschluss. Und wenn die halt nicht so einen hohen Sicherheitsstandard hatte, kann man vom Vermieter nicht verlangen, dass er jetzt hier aufrüstet tut.
Wenn Sie sich im abgelegenen Haus oder der Wohnung, die Sie gemietet haben, plötzlich unsicher fühlen, sind Sie im Grunde genommen also selber schuld. So sieht es auch Thomas Oberle vom Hauseigentümerverband.
Wir müssen überlegen, bevor ich die Wohnung gemietet hätte und hätte dann entsprechende Wunschvorstellungen können anbringen. Nachher ist es grundsätzlich nicht Sache vom Vermieter, das zu machen. Wenn er es doch würde machen, dann ist es natürlich ebenfalls für den Vermieter denkbar, dass er den Mietzins könnte erhöhen.
Der Vermieter kann also die Kosten auf die Miete draufschlagen, die er hat, wenn er auf Wunsch vom Mieter noch eine einbruchsichere Türe oder Fenster einbaut.
Der Bedarf von Oliver Futter. Und bei uns ist der Martin Böss von der Schweizerischen Kriminalprävention. Wir haben jetzt ein paar Sachen gehört, Herr Böss. Was kann ich denn jetzt wirklich machen als Mieter in einer ganz einfachen Wohnung?
Baulich könnt ihr eben nichts machen. Das hat man gerade klar gesehen in diesem Beitrag. Was ihr aber könnt machen, ist euer Verhalten verbessern. Und zwar Tür und Fenster konsequent schliessen, auch wenn ihr daheim seid. Also die nicht einfach offen stehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Haustüren. Dass man schon gar nicht ins Haus reinkommt. Keller und Velotüren, Velokellertüren, das sind auch wichtige Orte, die man immer wieder zumachen muss.
so eine Verhaltensregel? Wäre ich das zum Beispiel das Licht anlassen oder was könnte ich da machen? Das
genau.
Sieht man immer wieder.
Jetzt mit den Dämmerungseinbrüchen wird es ja früh dunkel und dann kann ein Einbrecher bei einem Haus vorbeispazieren und schauen, in welcher Wohnung innen ist es noch dunkel. Und dort ist vermutlich auch niemand daheim. Also ist es wichtig, dass ihr irgendwie Licht macht und dass nicht den ganzen Tag das Licht brennt. Kauft euch doch so eine Zeitschaltuhr, wo man in die Steckdose reinstecken kann und dann eine Lampe dran tun, sodass die am 4, halb 5 fängt an zu brennen und dass von aussen der Eindruck entsteht, da ist jemand daheim, dann geht nämlich der Einbrecher sicher dort nicht rein.
Und sind dort die Einbrecher nicht auch schon selber drauf gekommen, dass sie natürlich wissen, dass die Leute das machen?
Ja, das probieren sie natürlich immer herauszufinden. Ist das einfach nur eine Täuschung? Aber ich muss noch sagen, der Einbrecher, der hat nicht noch Zeit, grosse Erkundigungen einzuziehen, ist da jemand daheim oder nicht. Der geht immer den Weg vom geringsten Widerstand und der geht in eine Wohnung rein, wo wirklich dunkel ist.
Also das ist eine Massnahme, die sicher helfen kann. Helfen auch Hunde, also Tier, Hunde, wenn man weiss, dort ist vielleicht ein Hund daheim, haben da Einbrecher Angst, grundsätzlich von so Tier?
Also das ist auch wieder dort, das ist einfach ein zusätzliches Hindernis und der Einbrecher weiss ja nicht, was da plötzlich hinter der Tür baut und das kann ein Hund sein, der recht drin schlägt und der geht er sicher dort auch nicht rein. Also das ist ein Einbruchschutz, wenn jetzt ein Hund extra suchen tut, nur dass man sich sicher fühlt, da würde ich glaube sagen, das ist auch nicht richtig.
Und wahrscheinlich nicht unbedingt, wie sieht es aus mit Elektronik, Überwachungskameras, würde das etwas bringen, haben Sie da Erfahrung oder Studie?
Also von der Studie her kenne ich da nichts, aber ich muss einfach sagen, dass doch die so Kameras, die man installieren draussen, die sind entweder schnell abmontierbar oder unterbrechbar. Also man kann das Kabel durchschneiden, man müsste die Kabel auch nur rein können verlegen und auch das darf man als Mieter wieder nicht. Da würde ich abraten. Das sind einfach Sachen, die schlussendlich doch ins Geld gehen und den Schutz nicht wirklich erhöhen.
Ich frage mich immer vielleicht noch zum Schluss, muss man Angst haben vor Einbrechen? Wenn man jetzt daheim ist.
Angst muss man nicht haben, das denke ich, das wäre falsch. Aber man muss sich eben so verhalten, dass die Einbrecher schon mal selber Angst bekommen und bei ihm gar nicht probieren einzusteigen. Also das Verhalten ändern ist sicher besser.
Der Martin Bös von der Schweizerischen Kriminalprävention. Unter DRS1.ch im Espresso haben wir einen Merkplatz zur Einbruchprävention aufgeschaltet. Der Martin Bös von der Schweizerischen Kriminalprävention bleibt auch noch bis um 9:30 bei uns im Studio und beantwortet Ihre persönlichen Fragen zum Thema Schutz vor Einbrechen. Die Telefonnummer dazu ist 0848 434 434. Ihre Fragen also zur Einbruchsprävention am besten jetzt gerade stellen unter 0848 434 434 434. Es ist ja nur beruhigend. Auch Geschäftsführerin vom Konsumentenschutz hat es genau gleich wie wir normale Mütter und Väter. An der Kasse in Einkaufsläden mit all diesen Süßigkeiten hat Sarah Stalder schon manche schwierige Situationen erlebt.
Die Kasse ist relativ eng, also mir ist sehr nah auf diesen Süßigkeiten und ich habe wirklich manchmal schon müssen ganz bestimmt sagen, jetzt gibt es einfach nichts, was ich wollte. Hankerum, manchmal hat es auch gegeben, dass ich nachgegeben gesagt, es ist in Ordnung, ich könnte jetzt noch etwas gänkeln, aber eigentlich jedes Mal nicht mit gutem Gewissen, aber mir ist einfach nicht darum umgekommen.
Das Presse hat am Dienstag darüber berichtet, dass auf Druck vom Konsumentenschutz die Migros in der Region Bern Familienkassen einführt. Bei denen hat es kein Süßes und Kassen sind breiter für die Kinderwege. Wie das die Kundinnen und Kunden bewerten und warum sich die Migros anfänglich gegen die Familienkassen gewehrt hat, das können Sie nachhören bei uns im Netz unter drs.ch auch im Espresso.
Espresso.
Espresso geht's morgen wieder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.